Leib und Seele. Das Überlebensmagazin bei Lora München. Leib und Seele.
Hallo und herzlich willkommen bei Wissenschaft kontrovers. Am Mikrofon begrüßt Sie Günther Löffelmann. Unser Thema heute, der assistierte Suizid, die assistierte Sterbehilfe. Das ist nun nicht besonders aktuell, vielmehr ein Dauerbrenner, denn seit fast 4 Jahren ist die Politik aufgefordert, den gesetzlichen Rahmen dafür neu zu definieren. Bislang leider erfolglos. Wir können nun der Politik nicht die Arbeit wegnehmen, aber wir wollen heute nachvollziehen, warum es so schwierig ist, die Sterbehilfe zu regeln und wie wichtige gesellschaftliche AkteurInnen auf dieses Thema blicken. Mit mir im Studio ist meine Kollegin Lisa Popp und unser heutiger Studiogast Professor Dr. Rainer Anselm. Herr Anselm ist evangelischer Theologe und hat den Lehrstuhl für systematische Theologie und Ethik an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der LMU München inne. Einer der Schwerpunkte seiner Arbeit sind medizinethische Fragestellungen und ich kann mir ehrlich gesagt keine bessere Besetzung für unser heutiges Thema vorstellen. Herzlich willkommen, Herr Anselm. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Das tun wir auch. Herr Anselm, wir beginnen ganz gerne die Sendung, indem wir unsere Studiogäste bitten, ein Satzfragment zu vervollständigen. Das wäre in dem Fall, assistierter Suizid ist für mich
ein letzter Anker zur Wahrung der Persönlichkeit, wenn alles andere nicht mehr funktioniert.
Ich fürchte, wir kriegen heute keine Kontroverse hin. Also, so ähnlich hätte ich es auch formulieren können. Herr Anselm, welche Rolle spielt denn die Sterbehilfe in Ihrer Arbeit?
Ach, die unterliegt wechselnden Konjunkturen. In den vergangenen 4 Jahren, kann man sich das vorstellen, oder fast 4 Jahren, hat es wieder eine größere Rolle gespielt. Im Anschluss an das Urteil des Verfassungsgerichts vom Februar 2020. Zuvor war es ein bisschen ruhig, aber als es darum ging, den Paragraphen 217 neu ins Strafgesetzbuch zu schreiben, hatte es schon mal eine relativ hohe Konjunktur. Ansonsten hat mich das immer wieder begleitet, auch in unterschiedlichen Rollen. Nicht zuletzt, weil ich mal 4 Jahre lang ein Modellprojekt geleitet habe zur besseren palliativmedizinischen Betreuung von final Tumorerkrankten. Damals noch in Thüringen an meiner ersten richtigen Professur an der Uni Jena.
Was haben Sie sich eigentlich gedacht, als dieser Anlauf im Juni 2023 für eine gesetzliche Neuregelung gescheitert ist, in dem keiner der Entwürfe eine Mehrheit fand?
Uff, habe ich mir zuerst gedacht und geschafft, weil ich hatte mich mit Kolleginnen und Kollegen noch sehr dafür eingesetzt, dass keiner dieser Gesetzesentwürfe verabschiedet würde. Und das war dann durchaus ein Erfolg, über den man sich dann, weiß ich gar nicht, ob man sich darüber freuen kann, aber ich war froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Da kommen wir nachher sicherlich gerne nochmal drauf zurück. Vorher noch eine kleine Begriffsdefinition. Ich habe in der Anmoderation davon gesprochen, dass unser Thema heute die assistierte Sterbehilfe ist. Es gibt ja mehrere Formen von Sterbehilfe. Lisa, kannst du mir einen kurzen Überblick dazu geben?
Genau, um die Begrifflichkeiten ein bisschen zu klären, gehe ich einmal ganz kurz die Begriffe durch. Es gibt die passive Sterbehilfe, das bezieht sich auf das Unterlassen von lebensverlängernden Maßnahmen. Das heißt, wenn der Patient oder die Patientin das wünscht oder wenn eine solche Behandlung als aussichtslos betrachtet wird. Dann gibt es die indirekte Sterbehilfe, das tritt auf, wenn Medikamente zur Schmerzlinderung verabreicht werden, obwohl bekannt ist, dass diese Medikamente das Leben verkürzen könnten. Aber solange die Hauptabsicht die Linderung von Schmerz und Leid sind, gilt das als ethisch und rechtlich akzeptabel. Dann gibt es den assistierten Suizid, um es den heute gehen wird. Und das bezieht sich auf Fälle, in denen jemand Hilfe bei der Selbsttötung sucht und erhält. Und dann gibt es noch die aktive Sterbehilfe, die in Deutschland illegal ist. Hier wird aktiv eine Handlung vorgenommen, um den Tod herbeizuführen, zum Beispiel durch Verabreichung von Medikamenten. Und das ist, wie gesagt, verboten und wird hier als Tötung auf Verlangen betrachtet.
Danke, Lisa. Also unser Thema, die assistierte Sterbehilfe. Jetzt bin ich schon neugierig, Herr Anselm. Warum war für Sie keiner dieser Entwürfe akzeptabel?
Das wird jetzt komisch klingen, aber deswegen, weil ich davon überzeugt war und nach wie vor bin, dass diese Entwürfe das Gegenteil von dem erreicht hätten, was sie eigentlich erreichen wollten. Sie wollten nämlich, wenn man so will, den Ausnahmefall regeln und für den Ausnahmen bringen. Aber zu was es geführt hätte, wäre eine Bürokratisierung des Sterbens und vor allem die, wie soll man sagen, das Abarbeiten von Checklisten im Vorfeld des Sterbens, von dem alle, die damit näher befasst waren, gesagt haben, das würde nur den Effekt haben, dass sich die Sterbewilligen oder Suizidwilligen nur noch auf das konzentrieren, dass sie eben jeden einzelnen Schritt abgearbeitet haben, anstatt sich vielleicht zwischendrin nochmal zu fragen, ist das jetzt eigentlich genau das Richtige? Und nicht zuletzt hätte es mit ziemlicher Sicherheit auch dazu geführt, dass die Sterbehilfeorganisationen indirekt gefördert wurden, obwohl man das eigentlich gerade nicht wollte, weil in den Fällen die Prozeduren zum Teil so kompliziert beschrieben waren, dass es im Grunde ein bisschen so ist oder gewesen wäre wie bei der Einkommensteuererklärung. Man braucht einen Steuerberater, um da überhaupt durchzukommen. Und diesen Effekt sozusagen, den haben wir stark kritisiert. Es gibt ja noch eine ganze Reihe von anderen Fällen, die einfach da unsachgemäß in unseren Augen oder auch in meinen Augen geregelt waren. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Aber der Hauptpunkt war diese Normalisierung des Sterbens durch Prozeduralisierung und Bürokratisierung. Und genau das finde ich eigentlich unsachgemäß.
Klingt nach typisch deutscher Regulierungswut, könnte man fast sagen. Aus meiner Sicht wäre doch die Aufgabe die, ich stelle das jetzt mal so als These in den Raum, wir finden eine Regelung, die dem Individuum nutzt in seinem Selbstbestimmungsrecht, ohne der Gesellschaft zu schaden.
Ja, das stimmt. Das ist das, was wir eigentlich anstreben. Und da würde ich sagen, haben wir eigentlich derzeit zumindest gar keinen Regelungsbedarf. Man muss sich ja klar machen, bis 2015 hatten wir dazu auch keine Regelung. Und eigentlich ist es nicht so großartig aufgefallen, dass wir die nicht hatten. Und insofern ist mir auch gar nicht klar, was wir jetzt da eigentlich großartig neu regeln müssen. Wo wir sicherlich einiges machen können und auch machen müssen. Das ist aber in der gleichen Bundestagssitzung auch beschlossen worden, zumindest in einem Entschließungsantrag. Das ist, dass wir für den Fall, bei dem wir erfolgreich oder die Menschen noch erreichen können über Suizidprävention, dass wir an der Stelle mehr Ressourcen brauchen, auch mehr Kenntnisse und mehr Einsatz, um Szenarien zu schaffen, die den Gedanken an einen Suizid vielleicht gar nicht erst aufkommen lassen oder wenn, dann ihn entsprechend bearbeiten.
Prävention ist immer wünschenswert, regelt aber nicht die Situation, dass ein Sterbewilliger sterben möchte. Und ja. Der Stein des Anstoßes war ja der, dass man mit dem Paragraph 217 die geschäftsmäßige Sterbehilfe, die auf Wiederholung angelegte Sterbehilfe untersagt hat und das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das geht so nicht. Ja. Also irgendwie kreisen wir ja um diese Geschäftsmäßigkeit herum.
Vielleicht muss man die nochmal ganz kurz erklären, weil das, glaube ich, im normalen Sprachgebrauch nicht ganz klar ist, was mit geschäftsmäßig gemeint ist, ob es da um Profitschaffung geht oder was genau mit diesem.
Genau, es geht nicht um Profitschaffung, also beziehungsweise das fällt da natürlich dann indirekt auch drunter, das ist aber nicht der Punkt, sondern definiert ist es eben auf ein auf Wiederholung angelegtes, wie Sie schon gesagt haben, Verhalten. Gerade das war natürlich ein ganz großes Problem, weil damit unklar geworden ist, ob eben Palliativmediziner oder aber auch andere Medizinerinnen und Mediziner, die das in einem Fall machen und sagen, ich mache das in einem ähnlich gelagerten Fall nochmal, ob die sich damit eigentlich strafbar gemacht hätten. Es ist ja, weil das Verfassungsgericht den Paragraphen 217 sozusagen ex tunc, also von seiner Kodifizierung an für ungültig erklärt hat oder für nichtig erklärt hat, ist es nicht zu irgendwelchen Verfahren gekommen und wird es jetzt auch nicht mehr zu Verfahren kommen. Also wir wissen gar nicht, wie das eigentlich ausgegangen wäre bei einer höchstrichterlichen Klärung. aber diese Gefahr bestand und das war einfach von vornherein eine Sache, wo man über das Ziel hinausgeschossen ist. Man wollte da was regeln, eigentlich nur deswegen, weil man durchaus, das will ich gar nicht in Abrede stellen, zwielichtigen Gestalten wie den Herrn Minelli und Kusch das Handwerk legen wollte, aber da ist man einfach völlig übers Ziel hinausgeschossen.
Und hat auch nicht mehr Sicherheit geschaffen aus meiner Sicht, ne?
Nein, man hat eigentlich nur mehr Probleme geschaffen. Jetzt muss man aber vielleicht auch sagen, möglicherweise hat man diese Probleme auch nur für ganz wenige geschaffen und für die, die sich professionell mit sozusagen der Landschaft der Regelungen und nicht der Praxis beschäftigen. Weil mein Eindruck ist, das ist aber wirklich eher so ein subjektiver Eindruck, den man auch schwer empirisch validieren kann, dass die allermeisten Menschen ihren Frieden mit dieser Frage gefunden haben und irgendwie ein Arrangement, einen Weg, eine Überzeugung haben, wie sie da rauskommen würden, wenn sie da in eine solche Konstellation kommen. Vielleicht hätte man es dabei auch einfach belassen können. Aber wie gesagt, das ist eher so ein Gefühl, was sich daraus speist, dass diese Debatte ja hauptsächlich unter Fachleuten geführt wird, aber nicht so richtig als öffentliche Debatte überspringt. Es gibt keine Demonstration dafür, es gibt das ist kein Stammtischthema, das ist natürlich auch kein schönes Thema, aber ich glaube auch, es ist so, irgendwie hat man individuell seinen Frieden damit gemacht und vielleicht sollte man es dabei auch belassen.
Gut, da würde ich im zweiten Teil unserer Sendung ganz gerne noch drauf zurückkommen. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Musikpause. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter.
Der Krieg ist ein besseres Geschäft als der Friede. Ich habe noch niemanden gekannt, der sich zur Stillung seiner Geldgier auf Erhaltung und Förderung des Friedens geworfen hätte. Karl von Ossietzky.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Und willkommen zurück bei Wissenschaft kontrovers mit unserem heutigen Thema assistierte Sterbehilfe. Müssen wir die überhaupt regeln, war die Frage am Ende unseres ersten Teils. Ich habe mal eine Studie rausgesucht, die ist vom Redaktionsnetzwerk Deutschland 2021 veröffentlicht worden. 72% der Befragten befürworteten eine aktive Sterbehilfe, 75% eine assistierte und 85% eine passive. Tendenz über die letzten Jahre steigend. Das, glaube ich, stützt Ihre Aussage, Herr Anselm. In der Öffentlichkeit ist es gar kein so ein großes Thema.
Ja, die Schwierigkeit, glaube ich, für alle dieser Umfragen besteht darin, dass wir aus anderen Szenarien das ja auch kennen, auch in ganz trivialen Szenarien, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich mir das vorstelle oder ob ich nachher wirklich in der Situation bin. Fakt ist, dass nach wie vor sehr wenige assistierten Suizid wirklich in Anspruch nehmen. Das ist etwas, was wir uns auch klar machen müssen. Es ist und das ist deswegen eigentlich überraschend, weil wir ja von einer sehr strikten Regelung zu einer sehr liberalen oder wenn nicht überhaupt der liberalsten Regelung gekommen sind. Man hätte jetzt ja erwarten können, dass wir so einen, wie soll man das sagen, dass wir einen gewissen Nachholbedarf haben. Das ist aber nicht eingetreten. Was diese Umfragen aber auch interessanterweise herauszeichnen oder etwas abbilden, ist, was wir aus anderen Ländern kennen, dass es eine bei weitem höhere Akzeptanz für Tötungen auf Verlangen gibt als für einen assistierten Suizid. Das finde ich ist etwas, was man sich wirklich, das ist echt interessant und muss man sich genauer anschauen. Zahlen gehen überall da hoch, wo die Tötung auf Verlangen zugelassen worden ist. Sie steigen auch, aber nur leicht und wir wissen nicht ganz genau, ob das möglicherweise auch andere Ursachen hat, also eine immer weiter alternde Bevölkerung, auch bestimmte Verschiebungen in den Alterskohorten, soziale Einbettungen und so weiter. Aber sie steigen eben überall da, wo man sagt, jemand soll mir ein tödliches Medikament verabreichen dürfen. Offenkundig haben Menschen eine intuitive Hemmung, sich selbst umzubringen. Und sollen ein anderer machen. Das scheint ihnen einfacher zu fallen. Und deswegen finde ich das, auch wenn man sagen kann, unterm Strich macht es häufig in der Praxis keinen wahnsinnigen Unterschied. Aber ich finde, an der Unterscheidung sollten wir ganz strikt festhalten, zu sagen, ich darf selbst mein Leben beenden. Aber wir müssen eine Schutzmauer haben gegenüber dem, dass jemand anders in dieses Leben eingreift. Selbst wenn ich das möchte, ich glaube, dass wir diese natürliche Hemmschwelle, die wir da haben, dass wir die nicht umgehen sollten.
Ich habe ohnehin das Gefühl, dass wenn man so zurückgeht über einige Jahre, dass Überzeugungen, die einstmals sehr fest im Raum gestanden sind bei gesellschaftlichen Akteuren, dass die gebröckelt sind. Also die Musterberufsordnung der Ärzte sah früher keine assistierte Sterbehilfe vor. Die war den Ärzten ja untersagt. Mittlerweile ist sie es nicht mehr. Wie ist es denn mit der Kirche? Gibt es da nicht auch einen vergleichbaren Sinneswandel gegenüber der Sterbehilfe?
Ja und nein. Als evangelischer Theologe kann man natürlich immer nur sowohl als auch sagen, denn der Protestantismus ist ja bekanntlich berühmt für seine Uneindeutigkeit. Das hängt natürlich damit zusammen, dass es keine zentrale Instanz gibt, kein Lehramt und ungefähr so viele Meinungen, wie es Protestantinnen und Protestanten gibt. Aber im Grundsatz nach kann man schon sagen, dass sich eine liberalere, nenne ich das jetzt mal, Auffassung vielleicht schon stärker durchgesetzt hat. Ist aber nicht so ganz, also ich zögere so ein bisschen, weil ein bisschen die Frage ist, was ist der Referenzwert? Also wo war es anders? Natürlich hat sich die Kirche, hat sich auch die Theologie in übelster Weise schuldig gemacht an Suizidenten, die ja lange Zeit eben nicht kirchlich bestattet wurden. Diese Zeit ist aber schon längst vorbei und schon lange vorbei, auch wenn sich so ein gesellschaftliches Tabu immer noch hält und es ja in Familien nach wie vor schwierig ist, über Familienangehörige zu sprechen, die Suizid begangen haben. Das ist alles richtig. Und es ist auch richtig, dass sich beide Kirchen stark eingesetzt haben für die Schaffung des Paragraphen 217 und in einer ersten Übersprungsreaktion, würde ich mal sagen, nach dem Spruch des Verfassungsgerichts gleich einen ganz furchtbaren Niedergang der Kultur auszurufen. Das hielt ich damals schon für völlig übertrieben. Und auch als eine Art, wie soll man sagen, eben Schnellschussreaktion, hätte man nicht machen sollen. Mittlerweile hat es eine viel differenziertere Sicht der Dinge gegeben. Und wie immer, wenn man sich näher mit den Sachen befasst, dann lösen sich solche scharfen Polarisierungen auf. Und bis dahin, dass jetzt eigentlich der Punkt ist, dass man sagt, wir akzeptieren das, wir müssen sehen, wie wir das konkret in Regelungen umsetzen, also in Praktiken einfach, in unseren Einrichtungen, wie wir uns dazu verhalten wollen. Aber, und dem würde ich auch ganz, ganz zustimmen, wir müssen dem entgegentreten, dass das möglicherweise zum Normalfall des Sterbens wird. Das wollen wir eigentlich nicht. Und das finde ich auch richtig, die Gefahr, dass es dann in einer bestimmten Situation einen Druck gibt, dass ich jetzt assistierten Suizid begehen muss, die ist durchaus gegeben. Also da darf man auch nicht naiv sein. Derzeit sehe ich das nicht, aber wir müssen es genau beobachten. Und das ist, glaube ich, im Augenblick auch so, zumindest die Position der evangelischen Kirche. Das scheint mir aber auch die politische und auch die Position der Ärztinnen und Ärzte zu sein. Wahrscheinlich gilt dann in letzter Konsequenz, wir haben alle Teil an derselben Kultur und wirken damit und werden auch durch das Gleiche geprägt.
Gibt es einen Generationenkonflikt? Also Lisa, du sitzt jetzt hier als Vertreterin einer sehr jungen Generation. Was macht diese Diskussion mit dir?
Ich fand die jetzt, also bisher ging es ja darum, ob es quasi vom Individuum akzeptiert wird, wenn jemand in eine Situation kommt, dass er sich das Nehmen assistiert nehmen will, dann gibt es dafür ein gesellschaftliches Verständnis. Und ich frage mich aber schon, wie sich das auf die anderen Menschen auswirkt, weil ich natürlich noch sehr weit oder hoffentlich noch sehr weit weg bin von der Position, selber betroffen zu sein. Bei mir geht es in der Diskussion dann eher um zum Beispiel meine Eltern, wenn die mit so einer Idee auf mich zukommen würden. Ich habe viele Freunde im Gesundheitsbereich, die Ärzte und Ärztinnen sind, so die dann quasi die Akteure wären, die aktiven Parts, wie es denen damit geht. Ich habe viele Freunde in der psychologischen Betreuung, die jammern, dass sie keine gute Supervision bekommen für schwere Fälle, die sie behandeln müssen. Und ich glaube, das sind so die Fragen, die ich mir in den Bezug stelle, ich kann das total verstehen, dass das legal ist und dass das in Ordnung ist. Aber ich frage mich schon, was es dann mit einer Gesellschaft und mit den Beteiligten tatsächlich macht und ob das gut aufgefangen werden kann in der Praxis.
Das ist eine Herausforderung. Das kann ich schon für den Bereich jetzt der evangelischen Kirche, insbesondere dann auch für die Diakonie sagen und die vielen Träger, die da Einrichtungen haben. Darüber müssen wir uns stärker Gedanken machen. Ich würde allerdings sagen, dass diese Gedanken müssen wir uns nicht nur machen wegen dem assistierten Suizid, sondern die müssen wir uns in einer veränderten gesellschaftlichen Lage machen. Denn diese Fragen stellen sich genauso, wenn ich darüber entscheiden soll, eine Therapie abzubrechen. Ja. Das macht keinen Unterschied, ob ich sage, jetzt geht meine Mutter nicht mehr zur Dialyse. Oder ob ich sage, sie bekommen Suizidassistenz. Und was macht das mit uns? Wie können wir auch diese Entscheidungen, die wir am Lebensende treffen müssen, das ist ja zwar eine Luxussituation, aber sie ist dann in der anderen Seite auch eine Belastung, weil wir eben durch Medizin da viel möglich gemacht haben, aber jetzt müssen wir uns dann auch dafür und dagegen entscheiden. Wie können wir diese Sachen abfedern? Wie können wir es auch verarbeitbar machen? Ja. Das ist eine Herausforderung, überhaupt keine Frage, ja.
Gibt es eigentlich noch eine Kontroverse in einem breiten gesellschaftlichen Rahmen zur Sterbehilfe? Wo findet die statt, beziehungsweise zwischen wem findet da noch eine Kontroverse statt? Ich habe vorhin gesagt, die breite öffentliche Meinung ist pro Sterbehilfe, sogar 72% bei der Aktiven. Ich habe erwähnt, dass die Musterberufsordnung der Bundesärztekammer dahin geändert worden ist, dass Ärzten der assistierte Suizid gestattet ist, die Beihilfe. Ja? Der Deutsche Ethikrat betont, dass freiverantwortliche Entscheidungen zum Suizid uneingeschränkt zu respektieren sind. Deswegen die Frage, haben wir eigentlich noch eine Kontroverse oder sind wir uns im Prinzip so wahnsinnig einig?
Ja, also ich glaube, es gibt schon eine Kontroverse noch gegenüber einer gesellschaftlich auch theologisch stärker an der Unverfügbarkeit des Lebens hängenden Position. Das geht durch die Konfessionen durch. Ich würde vielleicht schon sagen, dass das in einem stärkeren Maße jetzt im Bereich der katholischen Kirche verhaftet ist als oder verankert ist als in der evangelischen Kirche. Aber wir haben die gleiche Sache auch im Judentum zum Beispiel, das muss man sagen, und auch im Islam. Also das gibt es schon, dass man sagt, das Leben ist grundsätzlich dem Menschen unverfügbar. Ich glaube, das ist letztlich eine Auseinandersetzung um die Frage der Legitimität der Moderne. Denn zu dieser Unverfügbarkeit des Lebens würde eben ja eigentlich auch gehören, dann am Ende des Lebens keine Therapieentscheidungen zu treffen, in die eine wie in die andere Richtung. Und ich glaube, wir könnten uns vielleicht in diesen Zustand wünschen, aber das ist kein realistischer Zustand. Und wenn ich ganz ehrlich bin, will ich mich in den auch gar nicht wünschen. ich möchte schon, dass ich solche Entscheidungen habe, dann muss ich aber damit leben, dass ich diese Entscheidung im Zweifelsfalle auch treffen muss.
Die Politik nimmt ja auch so eine gewisse Haltung ein. Also nach meinen Recherchen hat es auch mal eine Anweisung an das BfArM gegeben, damals noch von Herrn Spahn beziehungsweise von der Staatssekretärsebene, keine Medikamente herauszugeben zum Zwecke der, das ist Ihnen auch bekannt, oder?
Ja.
Also dann nimmt ja die Politik hier, ich sage jetzt mal, die Rolle eines massiven Bremsers ein. Also da kann ich mich auch gut erinnern, dass das Fälle waren, die auch in die Öffentlichkeit getragen wurden, wo Menschen schwerst krank einfach nicht an dieses Natriumpentobarbital kamen.
Ja, das ist richtig. Da gibt es sozusagen ein gewisses Konfliktfeld, wo auch die Rechtsprechung unterschiedlich ist. Wir hatten jetzt ja nochmal, ich glaube am 7. November, ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu dieser Frage, ob jemand gewissermaßen präventiv Natriumpentobarbital bekommen könne, weil er an einer tödlichen Krankheit leidet, das sie im Augenblick noch nicht einsetzen möchte, aber eben es verfügen möchte. Ich glaube, das sind ganz schwierige Abwägungsprozesse. Was da dahinter steckt, kann ich durchaus verstehen. Nämlich, man möchte den Ausnahmefall gewahrt haben und man möchte keinen, wie soll man sagen, keinen zweiten Markt, keinen Schwarzmarkt für Natriumpentobarbital haben. Das ist wirklich eine schwierige Geschichte. Allerdings muss man sagen, wir haben die Möglichkeiten. Es ist nicht geheim. Es ist nicht notwendig, hier einen privaten Pharmavertrieb drauf zu machen. Man muss sich dann halt anvertrauen denen, die das professionell machen. Und das finde ich auch richtig. Denn, auch das muss man sagen, ist vielleicht nicht ganz so bekannt, aber so ganz einfach ist das mit dem assistierten Suizid auf pharmakologischer Basis dann auch nicht. Das muss auch sachgerecht gemacht werden. Das Medikament ist, kann man auch nur immer wieder sagen, für die Benutzung am Menschen nicht zugelassen. Es ist also eine Art Off-Label-Use. Und es ist so, dass der Normalweg oder der, ja, wie soll man sagen, die eigentlich richtige und gute Praxis, eben die Verabreichung des Medikaments als Infusion und nicht irgendwie in Tabletten oder Flüssigkeitsform mit sich bringt, weil die Gefahr des Erbrechens zu hoch ist, dass Fragen der, wie soll man sagen, eines, ein bisschen komisch, aber eines nicht gelingenden Suizids dabei sind mit möglicherweise problematischen Folgen. Das sind alles Dinge, die dann abgewogen werden müssen, wenn man sich auf diesen Weg begibt. Und dann muss man sich auch in die Prozeduralisierung an der Stelle dann doch so einer medizinischen Logik hineinbegeben. Deswegen, auch wenn das vielleicht jetzt komisch scheint, weil ich mich eigentlich, weil ich eben ja auch sagen würde, das ist gut, dass wir diese Möglichkeiten haben, muss man diese Pille sozusagen passend, muss man dann schlucken und sagen, okay, gut, da muss ich mich eben an den entsprechenden Einrichtungen wenden.
Ich habe im Kopf immer noch die Kontroverse. Sie hatten sich vorhin gegen die aktive Tötung positioniert. Da würde ich im dritten Teil unserer Sendung gerne zurückkommen drauf. Jetzt machen wir noch mal eine kleine Musikpause. Bleiben Sie dran.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480-2851. 480-2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Und hier sind wir wieder bei Wissenschaft kontrovers und unserem heutigen Thema assistierte Sterbehilfe. Wir waren bei den Kontroversen. Herr Anselm, Sie sagten, Tötung auf Verlangen geht gar nicht. Habe ich Sie da richtig verstanden,
ja,
oder?
Ja, genau.
Warum? Können Sie diese Position mal darlegen?
Ja, ich versuche es in einer ziemlich kurzen Sache. Ich denke, man muss das sich so vorstellen, dass wir unterscheiden zwischen der Sache, dass Leben ein Recht ist oder eine Pflicht. Und da würde ich sagen, es ist völlig klar, dass das Leben ein Recht darstellt. In dieses Recht darf nicht eingegriffen werden, außer bei ganz hochrangigen Sachen. Und wenn es alternativlos ist. Das ist nicht in allen Kulturen und auch nicht in allen Zeiten und Rechtstraditionen so ganz strikt gehandhabt worden. Aber aus guten Gründen handhabt unsere Rechtsordnung dieses extrem strikt. Nur wenn es wirklich im Falle einer Notwehr oder einer Nothilfe gar nicht anders geht, darf ich da eingreifen.
Oder in Ländern mit Todesstrafe?
Genau, da ist es so, aber da würden wir, glaube ich, mit guten Gründen sagen, das akzeptieren wir eigentlich nicht. Ja, es ist kein Grund, den wir als hinreichend einen Ausnahmefall haben. Und da würde ich sagen, das gilt eben auch für die Tötung auf Verlangen, denn es gibt eine Alternative und das ist der Suizid. Das heißt, wenn ich das unbedingt möchte, dann muss ich das selber tun. Dazu gehört dann aber auch zu sagen, es gibt keine Pflicht zu leben. Das ist die andere Seite. Das heißt, ich kann darauf verzichten. Ich finde, das hat der damalige Präsident des Verfassungsgerichts, Voskuhle, sehr gut zum Ausdruck gebracht, dass wir den Suizidwilligen, dass wir alles versuchen können, ihn davon abzubringen, aber dass wir das zum Schluss akzeptieren müssen. Das heißt, dass wir es akzeptieren müssen, heißt nicht, dass wir nichts tun können, dass der das vielleicht sein lässt, aber wir haben bestimmte Punkte, die wir eben nicht verändern können und das muss man dann respektieren.
Brauchen wir sowas wie einen Katalog der Indikationen, bei denen wir den Sterbewunsch akzeptieren?
Ja, er muss alternativlos sein. Er muss selbstverständlich auch gefestigt sein.
Also alternativlos ist er aus der Sicht des Suizidwilligen ja immer, oder?
Alternativlos würde ich schon so stark sagen, dass er auch nach menschlichem Ermessen in 10 Tagen, 14 Tagen noch besteht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wissen zwar so gut wie gar nichts über Suizidvorläufe, also bei jetzt nicht assistiertem Suizid, sondern bei sogenannten Brutalsuiziden. Aber es spricht vieles dafür, dass ein sehr erklecklicher Teil von Suiziden eine ganz, ganz kurze Vorlaufzeit hat. Also dass sich Menschen ganz spontan dazu entscheiden. Da würde man sagen, ja, wahrscheinlich würden die sich schon morgen dann nicht mehr entscheiden. Und diese kurzfristigen Sachen, das müssen wir irgendwie, also da würde ich sagen, das muss man irgendwie ausschließen. Das kann man aber nur für den Einzelfall sagen. Ja, eine große Verantwortung liegt da bei den unmittelbar Betreuenden, nicht zuletzt bei den Medizinerinnen und Medizinern. Und, das würde ich auch sagen, darf man nicht vergessen und sollte man auch gar nicht vergessen, große Verantwortlichkeiten, aber auch große Chancen bei den Seelsorgenden.
Um nochmal die Frage nach den Indikationen zu konkretisieren, wie ist es mit psychischen Erkrankungen?
Ja, das ist natürlich der ganz, ganz heikle Punkt. Grundsätzlich, glaube ich, wird man das nicht ausschließen können. Psychische Erkrankungen können ganz fürchterliche Erkrankungen sein und ich weiß nicht, wie ich mich da entscheiden werde. Ich kann mir aber vorstellen, dass man sagt, ich möchte das nicht erleben, ich will das auch niemandem zumuten, das ist mit meiner Persönlichkeit unvereinbar. Das ist aber der eigentlich einfachere Fall. Der schwierigere Fall ist, was passiert, wenn dieser Suizidwunsch Teil einer akuten psychischen Erkrankung oder auch einer dauerhaften Depression ist. Da, glaube ich, gilt für diese Fälle letztlich dasselbe wie bei einer tödlichen anderen Krankheit. Wir müssen ausprobieren, ob wir Alternativen finden. Aber wir müssen, glaube ich, auch uns eingestehen, dass dann letztlich eine psychische Erkrankung die Qualität haben kann wie eine Tumorerkrankung, nämlich dass ich an der buchstäblich zugrunde gehe. Und dass man dann sagt, gut, ich akzeptiere auch in dieser Form den assistierten Suizid. Aber das fällt einem sehr, sehr schwer, wie einem ja doch, auch das würde ich sagen, auch nach langer Beschäftigung, intuitiv der Umgang mit psychischen Erkrankungen irgendwie schwerfällt.
Vor allem, weil da, glaube ich, schon auch die Lage die ist, dass viele psychisch erkrankte Menschen einfach nicht die richtige Versorgung gerade bekommen. Ja. Und das einfach eine prekäre Lage gerade in Deutschland ist. Durch Corona auch, glaube ich, in Zukunft noch viel schlimmer wird. Es werden einfach, kommen jetzt eine Generation nach, die jetzt schon einen viel größeren Behandlungsbedarf hat, der einfach nicht gedeckt werden kann. Ja. Und wenn diese Masse an Menschen dann daherkommt und also ich stell's mir sehr schwierig vor, da zu sagen, die Depression rechtfertigt es, wenn die Menschen auch einfach viel zu wenig Chancen auf einen Therapieplatz haben, obwohl die meisten psychischen Erkrankungen einfach wirklich gut behandelbar werden.
Ja. Ja, für die alle sehe ich eigentlich ehrlich gesagt keine so ganz große Gefahr. Also, beziehungsweise ich sehe schon eine Gefahr, aber nicht im Blick auf den assistierten Suizid, sondern auf die Suizide insgesamt. Man muss ja immer sagen, die sind zwar rückläufig in Deutschland, aber sie sind immer noch relativ hoch und im Verhältnis zu den assistierten Suiziden sind die, in Anführungszeichen, normalen Suizide noch bei Weitem in der Mehrheit. Und da wird man wahrscheinlich realistisch doch sagen müssen, wenn diese Jugendlichen, jungen Erwachsenen, wenn diese Menschen in allen Altersstufen, wenn die überhaupt assistierten Suizid begehren würden, hätten wir wahrscheinlich in dem überwiegenden Teil der Fälle schon in Anführungszeichen gewonnen und könnten sie therapieren. Unser großes Problem ist, dass die niederschwellige Zugänglichkeit für Präventionsangebote zumindest bislang relativ schlecht war. Also in Bayern ist da in den letzten Jahren einiges passiert. Man muss aber erstmal schauen, wie sich das tatsächlich etabliert und dann muss man das evaluieren. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass es verbessert wird, aber der Bedarf, wie Sie auch gesagt haben, steigt. Da müssen wir sehen. Eine der Schwierigkeiten ist in diesem Bereich sicher auch, dass wir auf der anderen Seite auch gucken müssen und ein bisschen, wie soll man sagen, besser steuern müssen, dass nicht, ohne jemandem dazu nahe zu treten, relativ einfache psychische Erkrankungen oder psychische Störungen, dass die Kapazität an Prävention und Psychotherapien unnötig einschränken, sondern dass wir wirklich genügend haben für die Fälle, die schwer erkrankt sind. Da liegen auch klare Schwierigkeiten, die wir haben.
Ja, wobei ich da tatsächlich, glaube ich, eher systemkritisch bin und das Gefühl habe, das System mit den Kassenplätzen, die einfach abgezählt sind, dass das einfach völlig überholt ist dafür, dass vor 30 Jahren die Therapienachfrage einfach eine komplett andere war, auch einfach aus Akzeptanzgründen.
Das ist richtig. Aber wir werden damit natürlich leben müssen, dass wir diese Ressource nicht unendlich, selbst wenn wir genügend Geld aufwenden, werden wir nicht genügend Personen haben. Das heißt, wir müssen steuern und wir müssen an der Stelle, so komisch das klingt, uns auch ehrlich in die Diskussion begeben, wie wir sowas triagieren. Was für welche Art von Kompetenz brauchen wir? Auch da würde ich schon, wie soll man das sagen, pro domo reden oder etwas kritisch, je nachdem, wie man das sieht. Natürlich haben Seelsorgende einen Teil dieser Arbeit auch gemacht und können das auch nach wie vor. Und ich glaube, das sollte man auch als Gesellschaft nicht vollständig vergessen, dass diese Dienste auch da sind und dass wir das nicht nur über medizinische Fälle lösen müssen und auch nicht lösen können, sondern das muss einfach auch pluraler aufgestellt werden. Ja.
Ich würde an der Stelle ganz gerne nochmal ein neues Thema aufmachen und zwar frage ich, wir haben Länder mit unterschiedlichen Regelungen der Sterbehilfe, macht das was mit diesen Gesellschaften? Verändert eine gesetzliche Regelung in der einen oder in der anderen Richtung auch die Haltung in der Gesellschaft? Gibt es da Befürchtungen, Erfahrungen?
Ist schwierig. Ich kann es eigentlich nur für einen Kontext selbst ein bisschen besser beurteilen, für die Schweiz, die ja das schon länger hat, bei interessanterweise einer ursprünglich viel rigideren Gesetzgebung im Blick auf den Suizid. Und da würde ich sagen, da habe ich selber länger gelebt, das kann ich ein bisschen einschätzen und habe viele Kolleginnen und Kollegen dort. Man wird nicht sagen können, zumindest nicht deswegen, dass die Schweiz ein inhumaneres Land geworden wäre und auch nicht, dass das zulasten der Gesundheitsversorgung gegangen ist, also dass man da stärker gespart hat. Ich glaube, das lässt sich nicht festmachen. Wie gesagt, wo man ein bisschen anders hinschauen muss, möglicherweise ist da, wo die Tötung auf Verlangen zugelassen worden ist. Aber ich kann in den Benelux-Ländern, insbesondere in Belgien, eigentlich auch keine Verschiebung in diese Richtung erkennen. Trotzdem, man wird das sorgsam beobachten müssen. Es ist keine Frage. Aber ich denke, dass zumindest diese einfache Verbindung, wenn man hier sozusagen die Dämme öffnet, dass das dann alles bricht sozusagen, das halte ich für ganz verkehrt und für völlig übertrieben.
Mir kommt gerade ein Comic in den Sinn, den ich vor einigen Jahren mal gesehen habe. Auf dem ist eine sehr alte, gebrechliche Frau zu sehen und ein junger Mann, offensichtlich ihr Enkel. Und dann sagt die alte Frau, mit so einer Sprechblase versehen, ne, ach, ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie ich mich noch nützlich machen könnte. Und dann sagt der junge Mann, ach Omi, denk doch nicht immer, red doch nicht immer übers Sterben. Das ist ja meines Wissens auch einer der Vorbehalte, die immer wieder geäußert werden, nicht, dass so eine Aufkündigung der Solidarität mit alten, mit kranken Menschen stattfindet, dass vielleicht sogar so ein Druck sich entsteht auf, ausgesprochen oder auch nicht, unterschwellig, wie auch immer, auf alte Menschen, jetzt doch bitte mal den Platz frei zu machen.
Also diese Gefahr ist da. Ich glaube, sie ist Teil unserer Erinnerungskultur, vor allem, weil wir diese Debatte tatsächlich gehabt haben.
Spezifisch deutsche
Erinnerungskultur. Eine deutsche Erinnerungskultur. Mhm. Und zwar haben wir eine Debatte gehabt in der Zwischenkriegszeit. Das ist häufig nicht bekannt, dass das nicht erst im Nationalsozialismus war, sondern schon vorher, wo es um die Frage des sogenannten lebensunwerten Lebens gab. Und das, der Hintergrund war dort eine Ressourcenknappheit, in der gesagt worden ist, ein Staat, das können wir uns heute auch gar nicht mehr so vorstellen, der selbstverständlich von den Menschen fordert, für ihn in den Krieg zu ziehen und ihr Leben zu lassen, für den können doch bei knappen Ressourcen kann es doch nicht in angehen, dass man Menschen, die keine Aussicht auf Heilung haben, dass man für die noch Geld aufwendet. Und das hat sich festgefressen, auch dieser Begriff des unwerten Lebens. Ja, und natürlich ist der auch missbraucht worden von den Nationalsozialisten, aber die waren ja leider in vielen Dingen unoriginell, sondern haben nur das Schlechteste aus allen Welten kombiniert und daraus so eine unglaubliche Mischung gemacht. Insofern muss man das sagen, das ist bei uns fest verankert. Ich denke aber, wir müssen da auch uns ehrlich machen und sagen, es gibt genauso viel das Gegenteil. Dass gesagt wird, ach Omi, die Linie 4 Chemo, die schaffst du schon noch, obwohl die das gar nicht mehr wollen. Sagen, die OP machst du noch. Das kann Gründe haben, dass man tatsächlich einen geliebten Menschen nicht verlieren möchte. Das würde ich gar nicht in Abrede stellen, das würde ich, glaube ich, gegenüber meiner Frau, meinen Kindern auch jederzeit sagen. Ja. Es kann aber auch, ehrlich gesagt, ganz schnöde Gründe haben, weil man zum Beispiel interessiert ist an der Rente, die die Großeltern noch bekommen, Pensionszahlungen. Das darf man nicht so völlig außen vor lassen. Und ich habe vorher in einem Arbeitskontext gelebt, in dem es ein Überangebot an Pflegebetten gab. Und da war immer der Spruch, nur ein warmes Bett ist ein bezahltes Bett. Da ist schon von den Einrichtungen gesagt worden, mitunter ist es schon gar nicht schlecht, wenn wir einen Patienten, eine Patientin hochbetagt, multimorbid, noch über den Monatswechsel kriegen, weil das ist eine zusätzliche Monatsmiete. Also das sind Dinge, die man auch sagen muss. Klar, solche Aspekte werden immer mit reinspielen. Ich halte das für relativ unwahrscheinlich, dass wir eine größere Kultur kriegen, indem man sagt, jetzt ist mal gut, jetzt machen Platz für andere frei. Mhm.
Aber trotzdem haben wir hier noch den Aspekt der Ökonomisierung des Sterbens. Ne? Also es schließt sich fast schon wieder der Kreis zur Geschäftsmäßigkeit.
Ja, auch das werden wir in den Blick nehmen müssen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, wenn wir die Sachen genauer anschauen, ist die Übertherapie am Lebensende das größere Problem als der Druck, diese Übertherapie eben gerade oder die Therapie nicht in Anspruch zu nehmen. Viele dieser Fälle, auch die dann immer so als Horrorgeschichten durch die Presse gehen, wären ja leicht vermeidbar gewesen, wenn irgendjemand mal gesagt hätte, du musst es nicht. Du kannst auch einfach aufhören.
Mhm. Aus meiner sonstigen Arbeit ist mir durchaus auch geläufig, dass sowas wie Therapiebegrenzung durchaus auch ein Problem für Angehörige sein kann.
Ja, ein großes Problem. Mhm. Ein großes Problem. Also insofern muss man da auch sagen, das ist eine komische, finde ich dann auch eine komische Unterstellung, dass diese Angehörigen immer ein Interesse hätten, an das Erbe zu kommen. Ich glaube, in vielen Fällen haben die ein viel höheres Interesse daran, dass eben die Therapiebegrenzung nicht gemacht wird, sondern dass das auch noch getan wird, und obwohl die eigentlich schon gar nicht mehr wollen.
Und damit gehen wir nochmal in eine kurze Musikpause.
Hör uns zu! Lora ist Radio für Kopf und Bauch. Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Willkommen zurück bei Wissenschaft Kontrovers. Wir sind in der Schlussrunde. Heute mit dem Thema assistierte Sterbehilfe. Herr Anselm, was können wir von anderen Ländern im Umgang mit der Sterbehilfe lernen? Gibt's da was?
Vielleicht eine gewisse Entspanntheit. Also wir sind in gerade solchen Fragen immer so leicht dauererregbar vielleicht nicht unbedingt als Gesellschaft, aber als diejenigen, die sich als gesellschaftliche Wortführer fühlen. Und ich glaube, man kann da lernen, dass man durchaus auch als Gesellschaft zu sehr unterschiedlichen, aber dann auch gut getragenen Lösungen finden kann. Und dass man in nicht allen Fällen unter starkem Handlungsdruck steht, sondern dass man auch sagen kann, wir lassen uns Zeit, bis wir was ausmitteln, bis wir zu einer Lösung kommen. Das würde ich mal in der Richtung sagen.
Sie sind ja evangelischer Theologe. Gibt es vielleicht irgend so was wie einen seelsorgerischen Rat, den Sie unseren Hörerinnen und Hörern im Umgang mit der Frage Sterbehilfe ja, nein mit auf den Weg geben könnten? Fragen, die man sich stellen sollte?
Fragen vielleicht nicht. Oder dann natürlich schon, aber ich würde, der grundsätzlichste Rat ist reden. Mit möglichst vielen Leuten reden, auch um sich selbst zu prüfen und sich selbst wirklich klar zu werden. Vieles, was man ja so für sich selbst ganz logisch findet, wird schnell auch gar nicht mehr so logisch, auch gar nicht mehr so zwingend, wenn man es jemand anderem erzählen muss. Und das ist in meinen Augen der stärkste Rat. Sucht euch Leute, mit denen ihr sprechen könnt. Sprecht es an. Wie sieht es aus? Ich finde, das kann man nicht immer, und ich finde auch, wir sollten nicht so pauschal von Todesverdrängungen reden. Das kann man schon nur dann machen, wenn es wirklich akut wird. Und das finde ich auch respektabel und gut, weil es darf auch viele Zeiten geben, in denen wir bitte nicht immer an den Tod denken müssen. Das ist auch was Schönes, ja. Also, und das ist auch was Tolles, dass wir in einer Welt leben, oder in einer Welt, ist gut, was sage ich hier, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir nicht andauernd an den Tod und an das Sterben denken müssen. Also, das will ich gar nicht herbeireden. Aber wenn es irgendwie in die Nähe dessen kommt, reden, suchen, sich selber prüfen, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Welche Anlaufstellen könnte man da empfehlen?
Selbsthilfegruppen gibt es natürlich, aber ich glaube einfach diejenigen, die man sich am ehesten vorstellt, dass man mit ihnen schwierige Fragen bereden muss. Das muss gar nicht unbedingt die Familie sein, das können auch Freunde sein, Pflegepersonal, medizinisches Personal, nicht zuletzt, ich hatte es schon gesagt, die Seelsorgenden. Wir haben sehr viele, natürlich in den Krankenhäusern, aber auch darüber hinaus, die enorm gut dafür ausgebildet sind. Die Diakonie unterhält Lebensberatungsstellen, die Caritas genauso. Ich denke, wir haben Anlaufstellen für diejenigen, die das nicht im familialen oder im Freundesbereich haben. Und diesen Rat kann man nur immer wieder geben. Reden, reden, reden.
Und was ist Ihr Wunsch für die nächste Runde im Parlament, wann immer sie stattfindet?
Dass wir noch mehr Möglichkeiten für die Suizidprävention bekommen, dass dieser Entschließungsantrag jetzt wirklich in konkrete Entscheidungen mündet und dass wir ansonsten eine Kultur haben, in der wir diese individuellen Entscheidungen respektieren können, in der wir aber auch respektieren können, dass andere das ablehnen und dass insbesondere auch Ärztinnen und Ärzte sagen, das will ich nicht, dass ich also dann auch als Suizidwilliger damit leben muss, dass ich keinen finde. Auch das gehört zu einer freiheitlichen Gesellschaft dazu. Wir sind kein Wunschkonzert. Und also diese Kultur, in der wir darüber offen sprechen können, ohne Tabus, in der Möglichkeiten da sind, aber in der auch, die auch getragen ist vom gegenseitigen Respekt, das würde ich mir wünschen.
Wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Herr Anselm. Ganz herzlichen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei waren. Wir hoffen natürlich sehr, dass Sie was für sich aus dieser Sendung mitnehmen konnten. Verantwortlich für die Sendung waren Günter Löffelmann und Lisa Popp. An der Technik saß Günter Bauer. Auch bei ihm bedanken wir uns ganz herzlich. Wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sein möchten, die nächste Sendung Wissenschaft kontrovers gibt es am 7. März 2024, dann schon ein Donnerstag um 20 Uhr. Machen Sie es gut, bis dann. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.